Wenn es um deine Träume geht, lass dich nicht unterkriegen, lass dich gar nicht kriegen und erst recht nicht aufhalten, mein Kind.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nachgefragt und Nachgedacht. Heute haben wir was wirklich Besonderes. Wir sprechen über den Profisport, wie schon so oft, genauer gesagt über Tennis. Bei mir natürlich wieder Johannes, mein Bruder.
Hallihallo.
Hi, hi. Und diesmal aber nicht nur über die ganz großen Turniere, sondern auch das, was dahinter steckt, die Belastungen, Entscheidungen und den Schritt nach der Karriere. Und dafür haben wir uns extra zwei Gäste eingeladen, nämlich Antonia Lottner, Ex-Tennis-Profispielerin, ehemalige Nummer 128 der Welt, zweifache deutsche Meisterin, Grand-Slam-Teilnehmerin und Fed-Cup-Spielerin und Elisa Klinkenberg, ebenfalls Ex-Profispielerin, schon mit 16 auf der Tour gewesen, mit Erfolgen vor allem im Doppel bei Bundesligaspielerin und Titelträgerin. Schön, dass ihr beide heute bei uns sind. Hallo ihr zwei.
Hallo, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Ja.
Wir freuen uns sehr.
Ja, total, total. Zum Einstieg hätte ich eine kleine persönliche Frage an euch beide. Oder vielleicht sogar an euch drei. Johannes, du darfst ja auch gerne beantworten, weil ich glaube, das wissen auch die wenigsten. Nämlich, wann war denn für euch der Moment, an dem ihr wusstet, Tennis, das ist mein Sport? Antonia, magst du anfangen?
Soll ich anfangen? Okay. Tatsächlich, als meine Geschwister gespielt haben, sind beide älter, 6 und 8 Jahre älter als ich. Und die kleine Antonia saß da immer mit auf der Bank und dachte sich, das sieht cool aus, wollte sie auch machen.
Okay, okay, cool. Also Elisa, wie war es bei dir?
Ja, ich bin neben einem Tennisverein groß geworden mit meinen Großeltern und mit meiner Mama. Und aus meiner Familie war niemand so tennisaffin. Aber als ich dann da irgendwie so meine Spaziergänge und meine Zeit verbracht habe, wuchs dann doch der Wunsch, irgendwie auch gegen diese gelben Filzkugeln zu hauen. Und dann war ich mit 4 Jahren noch ein bisschen klein, aber sehr hartnäckig und durfte dann mit 5 im Verein anfangen. Also auch schon ziemlich früh dazugekommen.
Okay, okay. Johannes, magst du deine Story auch erzählen?
Ja, im Endeffekt waren es bei uns die Eltern, ne? Mhm. Also die haben Tennis gespielt und Fußball gehasst, in Anführungszeichen, würde ich sagen.
Nach wie vor.
War relativ, richtig, da war relativ klar, dass ich nicht das Fußballkind werde, wie viele aus dem Freundeskreis.
Genau.
Nee, und ähnlich wie bei der Antonia, viel dabei gewesen beim Tennis, dann auch mit 6 Jahren typisch quasi auch angefangen. Und bis heute dabei geblieben.
Ja, ja, cool, cool. Ja, also ihr habt alle 3 ja lange Tenniskarriere, aber halt alle auch total unterschiedlich. Und das finde ich jetzt auch so spannend. Johannes, du bist ja dann ins Coaching gegangen und ihr beide, da kommen wir jetzt gleich drauf, was ihr eigentlich jetzt dann so macht. Antonia, du hast gerade gesagt, bei dir waren es die Geschwister, die dich zum Tennis gebracht haben quasi. Im Jugendbereich lief es ja dann auch richtig gut, aber der Sprung ins Erwachsenenfeld hat ja ein bisschen gedauert. Wie hast du die Phase damals so für dich erlebt?
Also das war natürlich, das waren 2 Welten. Also ich habe ja die Junior Grand Slams immer gespielt. Da hat man schon so ein bisschen die große Luft schnuppern dürfen. Also ne, French Open, Australian Open schon dabei gewesen. Aber es war einfach ein anderes Niveau. Man hatte, also dieser Jugendbereich ist irgendwie hier und der Erwachsenenbereich ist einfach hier. Und da ist wirklich so eine große Kluft dazwischen, die man erstmal sich erarbeiten muss, auch körperlich, auch vom Kopf her erstmal sich so ein bisschen ranwachsen muss und auch so diese gewisse Reife auch im Kopf zu entwickeln, weil es ist, spielen kann man alle, aber können alle, aber man muss sich das einfach erstmal ein bisschen erarbeiten und die Erfahrungen auch sammeln gegen solche Leute, die im Erwachsenenbereich sind, zu spielen und dieses Niveau sich erstmal dran zu tasten.
Also da würde ich gerne gleich mal kurz einhaken, weil das finde ich nämlich schon wieder ganz spannend, weil ich bin ja hier der mentale Mann und du hast gesagt, was ist dieser gerade aus mentaler Sicht der Unterschied zwischen dem Jugendbereich und dann dem Erwachsenenbereich?
Also,
gibt es da einen mentalen Unterschied und wenn ja,
ich glaube, so der Unterschied zwischen dem Jugend- und dem Erwachsenenbereich, das ist unterschiedlich. Das ist einmal irgendwie der spielerische Aspekt und natürlich auch der mentale manche sind halt von ihrer Art schon ein bisschen reifer oder sind in diesem Umfeld schon groß geworden. Zum Beispiel eine Belinda Bencic, die kannte das gar nicht anders und hat relativ schnell den Sprung zum Erwachsenenbereich geschafft. Also relativ
ist also auch ein bisschen typabhängig quasi.
Ja, ne? Genau. Und auch von der Spielweise. Also Belinda ist eine unglaublich gute Spielerin, aber zum Beispiel ich habe Stopp, Lob, Winkel, alles wollte ich machen auf dem Platz gefühlt. Und das muss sich natürlich dann auch vom Spiel ein bisschen entwickeln. Und so diese, das ist ja auch gewissermaßen dann eine Reife, dass man sagt, okay, ich spiele jetzt nicht nach jedem zweiten Punkt oder nach jedem zweiten Ball einen Stoppball, sondern ich bleibe in dieser Rallye erstmal drin. Und das hat natürlich ganz viel mit der persönlichen Entwicklung auch zu tun.
Ja, cool. Ja, persönliche Entwicklung, das ist... Bringt mich jetzt zu dir, Elisa, nochmal zurück, weil bei dir war es ja eigentlich genau andersrum. Also, oder fast andersrum. Du bist mit der Familie, oder als Erste von der Familie auf den Platz gegangen, hast dann aber ganz früh in Bukarest tatsächlich ja auch schon gespielt, hast mit 16 dein Profidebüt gegeben. Was hat es mit dir gemacht, dass du schon so früh ins Ausland gegangen bist? Bist ja doch dann echt bald von daheim weg.
Das stimmt, ja. Also man muss, glaube ich, dazu sagen, ich bin in Berlin groß geworden. Ich bin bis zur 10. Klasse auf die Sportschule gegangen, auf die Werner-Seelenbinder Sportschule in Berlin. Und danach stand für mich natürlich so ein bisschen im Raum, wie geht's jetzt weiter? Und ich hatte eine Tennisakademie in Berlin, die von zwei rumänischen Trainern betreut wurde. Und die haben sich dann genau nach diesem Schulabschluss von mir dafür entschieden, wieder zurück in die Heimat zu gehen. Okay. Und ich glaube, wenn man das einmal erlebt hat, dann weiß man, wie eng auch so eine Verbindung zu einem Trainer- und BetreuerInnen-Team ist. Und das war für mich einfach so die wichtigste Base. Und dann, ja, habe ich gesagt, okay, dann all in, dann gehe ich mit. Und dann bin ich halt auch schon sehr früh in ein anderes Land gekommen, der Sprache nicht mächtig, Rumänien zur damaligen Zeit auch noch kein EU-Land, also es war auch schon, es hat viel mit mir gemacht, ich glaube, es hat mich sehr früh auch erwachsen werden lassen, mit 16 Jahren. Für meine Mama war es, glaube ich, auch ein immenser Schritt zu sagen, das macht sie, sie ist dort in guten Händen, und es war für mich spielerisch aber einfach total wichtig, weil die Breite an spielenden Menschen dort einfach viel, viel größer war. Sehr viele Turniere, die man hintereinander auch spielen kann in Rumänien. Und das hat viel mit mir gemacht. Das hat mein Tennis auf jeden Fall auch vorangebracht. Einziger Aspekt ist, glaube ich, dass man heute ein bisschen anders trainieren würde. Vielleicht ein bisschen mentaler, auch ein bisschen mehr auf die Physis zu achten. Das war einfach zu der Zeit, ich bin ja schon ganz bisschen minimal älter als Toni. Das war zur damaligen Zeit noch nicht ganz so ausgeprägt. Das hätte mir vielleicht die Verletzung noch ein bisschen, ja, es hätte ein bisschen rausgezögert. Aber ich glaube, für meine Entwicklung und auch wie ich von den Sachen, von denen ich heute noch zehre, hat es schon auch einen guten Einfluss auf mich gehabt, dahin zu kommen.
Was würdest du sagen, was hat es konkret mit dir, also was sind so Dinge, von denen du heute noch zehren kannst?
Ich glaube, wenn man Rumänien zur damaligen Zeit erlebt hätte, dann ist man auf jeden Fall, ich damals mit 16 Jahren, sehr demütig, ob des Lebens, was man in Deutschland führt. Es ist ein Land, was damals eine extreme Schere hatte zwischen Arm und Reich. Ich bin im Tennis natürlich gewesen und habe eher so diese ganzen schönen Seiten mitbekommen. Aber wenn man spätestens zu einem Turnier fährt und ein bisschen durchs Landesinnere, dann ist man natürlich auch mit der anderen Seite konfrontiert. Und das hat, glaube ich, viel mit mir gemacht, um auch so ein bisschen zu sehen, aus was für Verhältnissen ich komme. Ich muss dazu sagen, alleinerziehende Mama, für die war das in Deutschland einfach auch extrem schwierig zu sagen, wir bauen da eine Profikarriere auf. Und in Rumänien haben diese beiden Trainer einfach viel in mir gesehen und haben das auf eine ganz andere Art eben auch unterstützt, dass das für eine alleinerziehende Mama eben auch irgendwie zu wuppen war.
Ah ja, cool.
Das heißt im Endeffekt auch dieser, was ja, glaube ich, auch für alle ganz wichtig ist, auch mal nochmal zu hören. Dieses eigene Umfeld ist da auch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ne? Das ist ja gerade mit in eurem jungen Alter, wo ihr diese Schritte ja dann gehen müsst. Ich weiß nicht, wie alt du damals warst, Antonia, als du den Schritt genommen hast, aber Elisa mit 16 ins Ausland, bist ja gar nicht volljährig. Also da spielt eine ganz, ganz große Rolle auch, wie das familiäre Umfeld da dahinter steht, hinter dieser Vision vielleicht auch, ne?
Ja, klar. Natürlich wollen wir aber auch gerne auf die schönen Seiten schauen. Antonia, Fed Cup, Grand Slam, deutsche Meisterin. Bei welchem Moment, wenn du so an deine aktive Karriere zurückschaust, kriegst du bis heute noch Gänsehaut? gibt's da? Was ist der also am meisten noch so? Oder, boah, das war's.
Also das ist leicht zu beantworten. Auf jeden Fall der Fed Cup damals okay. in Weißrussland.
Aha.
Also das war ja auch mein Fed Cup-Debüt. Heißt ja heute Billie Jean Cup. Aber das war als gefühlt 10. Nachrückerin bin ich dann noch da reingekommen und sollte auch eigentlich gar nicht spielen, aber dann hatte unsere Partnerin, die Annalena Friedsam, eine Schulterverletzung. Ich hatte auch eigentlich eine Lebensmittelvergiftung, also ich konnte eigentlich gar nicht stehen den Tag vorher. Aber Anna konnte auf keinen Fall spielen und damals war die Annalena Grönefeld, die ja heute nicht mehr Grönefeld heißt, noch da und die war nur noch Doppelspielerin und war schon ready, eigentlich doppelt zu spielen, Einzel zu spielen. Und dann habe ich aber irgendwie es geschafft zu stehen und habe halt gemerkt, so ich fühle das heute, ich habe mich, glaube ich, 4 Minuten eingespielt, bin raus aus der Umkleide und dann direkt wieder rein. Alle haben mich völlig entgeistert angeguckt. Ich habe gesagt, ja, ich kann spielen. Und bin dann da auf den Platz gegangen und habe ja auch einen super wichtigen Punkt dann für Deutschland auch geholt. Und das war schon, also wir hatten 10 Leute von den Deutschen da, sonst war es ein Stadion voll mit Weißrussen und das war schon. Ja, war schon besonders.
Schon so ein Wow-Moment.
Ja,
ne?
Ja, das
ja. kennt man. Fed Cup für alle, die es nicht wissen, Teamwettbewerb ja. quasi im Tennis, genau. wo du auch als Profispieler quasi mal in einer Mannschaft spielst. Und wie es Antonia gerade gesagt hat, der emotionale Aspekt dann, glaube ich, für Deutschland zu spielen, der setzt auf einmal dann Kräfte auch nochmal frei, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Cool. Habt ihr eigentlich mal gegeneinander gespielt? Habt ihr euch irgendwo mal begegnet?
Wir haben uns durch Instagram kennengelernt.
Okay. Ich weiß gar nicht, woran es liegen könnte. Könnte es am Altersunterschied liegen? Ich weiß es nicht genau.
Ja, man aber weiß ich, es nicht. Ja.
Wir haben ja vor kurzem, durften wir ja tatsächlich mal den Court sharen und ich muss sagen, ich bin darüber jetzt so traurig nicht, dass wir nicht in einer Halle gespielt haben.
Kann ich zurückgeben, ja.
Okay. Ja, Elisa, bei dir, du hast ja im Doppel vor allem deine Erfolge gefeiert, weil das anscheinend dir mehr lag. Oder wie ist es? Was gefällt dir am Doppel einfach gut? Oder wieso war das da dein Karriereschwerpunkt?
Also ich habe natürlich auch ganz klassisch auf der Einzeltour gestartet. Das war damals auch so, dass man musste 3-mal punkten, um überhaupt in die Rangliste zu kommen und musste das eben auch alles so ein bisschen durchspielen. Und ich habe bei meinem ersten Challenger-Turnier mich 3 Runden durch die Quali gespielt bei 40 Grad in Bukarest und dann habe ich bis ins Finale geschafft und da habe ich mich gefühlt wie mit einer Lebensmittelvergiftung. Ich hatte keine, aber es war wirklich, ja. da war alles zu spät. Und ich habe bei dem ersten Turnier auch direkt angefangen, doppelt zu spielen mit einer Rumänin damals und habe irgendwie gemerkt, so, das macht mir total Spaß. Also habe ich auch vorher nie explizit trainiert. Es lief irgendwie immer so ein bisschen mit. Und dann hat sich das so im Laufe der Folgeturniere rauskristallisiert, dass mir das einfach auch echt Spaß macht. Und dann fängt man natürlich im Laufe der Karriere auch an, ein bisschen expliziter doppelt zu trainieren, mit Partnerinnen zu spielen, die vielleicht wiederkehrend sind, dass man da auch Routinen entwickelt. Und da hatte ich dann lange Zeit eine Astrid Besser hieß sie, das war eine Italienerin, mit der habe ich ziemlich gut gespielt und auch Turniere gewonnen. Später dann mit Scarlett Werner, auch eine sehr gute deutsche Tennisspielerin. Genau, und da hat man dann natürlich auch so I-Formation, alles so ein bisschen trainiert, dass es so auch zu einem Team heranwächst und habe dann irgendwie gemerkt, dass das ganz gut ist. Wenn ich heute in unserem kleinen Verein spiele, dann denke ich manchmal so, weiß ich gar nicht, ob ich schon mal doppelt gespielt habe, aber das macht mir immer noch wahnsinnig viel Freude und ich bin auch immer ganz doll froh, wenn ich eingeladen werde zu Pro-M-Turnieren oder auch zu Charity-Turnieren, dass es meistens in der Doppelformation gespielt wird. Das erhält mein Herz immer noch sehr.
Ja, ist ja doch, weil ja eigentlich der Tennis ja totale Einzelsportart ist. Wir hatten es da schon mehrfach im Podcast auch drüber, was ja mental auch eine ganz andere Nummer nochmal ist, wie eine Teamsportart. Und das Doppel ist so ein bisschen. Ja, da kommt halt dann nochmal jemand dazu, ne? Das hat nochmal ein bisschen anderes Feeling einfach.
Man muss auch dazu sagen.
Wie wir hier gerade, ne?
Ja, schon.
Auch zu viert, ja? Wir spielen uns
gegenseitig die Bälle
zu. Mixed.
Mixed quasi, ja. Sehr gut.
Ja. Aber man muss ja auch dazu sagen, also bei Elisa kann ich mir das auch ziemlich gut vorstellen, dass sie, also sowieso habe ich gesehen, unfassbare Volleys, aber man muss ja auch so ein gewisser Teamplayer dafür sein. Das kann ja auch nicht jeder. Also es ist ja auch, was du gerade schon gesagt hast, Markus, es ist ein Einzelsport. Und ich habe ja zum Beispiel auch immer super gerne Doppel gespielt. Aber Elisa, glaube ich, wird auch häufig im Team sehr stark. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen.
Sollen wir nochmal, sollen wir nochmal angreifen beide?
Wir können aber auf die Senior-Tour gehen.
Vielleicht startet ihr ja nochmal was hier nach der Folge.
Ja, also.
Johannes betreut uns dann.
Ja. Ich wollte gerade sagen, wir brauchen einen guten mentalen Support auf jeden Fall.
Ich bin sofort dabei.
Ja. Sehr geil. Ja, cool. Sehr schön. Nee, da haben wir doch schon mega Einblick.
Ja. Sehr gut. Was mich jetzt gleich mal interessieren würde, weil die Elisa hat es schon einmal angeschnitten. Du hast einmal vorhin gesagt, man würde jetzt vielleicht Dinge anders machen oder jetzt macht man vielleicht auch Dinge anders im mentalen Bereich, im körperlichen Bereich. Wenn das vielleicht anders gelaufen wäre, wer weiß, vielleicht hätte man was rauszögern können, vielleicht auch verhindern können, wer weiß. Ich stelle ganz gerne meinen Sportlern, ich bin ja nicht nur im Tennisbereich unterwegs, ganz im Gegenteil, ich habe eigentlich viel mehr Dartspieler. Und ich stelle da immer die Frage, die ich euch beiden heute auch mal stellen möchte. Und zwar, was würdet ihr mit eurer Erfahrung auch aus dem professionellen Bereich etc. sagen, wie hoch ist der mentale Anteil gerade im professionellen Tennis? Also wenn man dann Richtung Profisport geht, was würdet ihr sagen, wie entscheidend, wie wichtig, vielleicht könnt ihr es in einer Prozentzahl ausdrücken oder wie auch immer. Was glaubt ihr, wie wichtig ist der mentale Anteil in diesem Profitennis?
Ich bin sehr schlecht mit Prozenten, das möchte ich kurz mal sagen. Aber ich würde sagen, ich umschreibe es mit meinen Worten unverzichtbar. Also ich bin wirklich der Meinung, es ist unverzichtbar. Es war zur damaligen Zeit, als ich, es klingt immer so, als würde ich in einer Vorkriegszeit sprechen, aber es ist... Als ich gespielt habe, ich bin 2006 auf die Tour gekommen. Also zu der Zeit, würde ich fast sagen, war es noch ein bisschen exotisch, wenn man auch schon irgendwie einen Mentaltrainer oder eine Mentaltrainerin mit am Start hatte. Oder das lief alles so ein bisschen im Hintergrund. Man hat sich da Leute zusammengesucht, mit denen das vielleicht irgendwie in so eine Richtung ging.
Ja.
Bei allem, was ich mir so heute angucke und insbesondere mit allem, was sich auch verändert hat, medialer Druck, Social Media Performance, jeder hat eine Meinung zu dir. Du musst mit so vielen anderen Sachen gleichzeitig dealen und man sieht es auch immer wieder an sehr prominenten Beispielen. Ich finde, es ist unverzichtbar. Es gehört genauso dazu wie ein Physiotherapeut. Es gehört genauso dazu wie ein Athletiktrainer, wie der normale Coach. Es ist einfach, glaube ich, extrem wichtig, sich klarzumachen, dass wir nicht nur sehr viel Energie unseres Körpers für unser Gehirn aufwenden, sondern dass wir genauso viel Energie auch aufwenden müssen, um mit allem zu arbeiten, was da oben so stattfindet. Deshalb mach gerne Prozentualzahl draus, aber ich sage unverzichtbar.
Ja, da kann ich mich nur anschließen. Also Elisa hat gerade eigentlich schon alles gesagt. Also ich würde sagen, natürlich gewisse Skills, bisschen Talent solltest du vielleicht schon haben, dass du vielleicht den Ball ganz gut treffen kannst. Aber da sind wir, glaube ich, schon bei, wenn ich jetzt mal eine Prozentzahl hier nennen soll, 90%, 95%, würde ich schon im Kopf sagen, ja. Also es ist ja auch nicht immer nur, wie bist du nur in Stress, also auf dem Platz Situation, sondern mit, ne, was du sagst, mit medialem Druck, mit Stress drumherum, mit privat, keine Ahnung, ne, wie kommst du damit gut zurecht? Also es ist ja immer viel
genau. Größer. Und genauso, aber eben auch, was du eingangs gesagt hast, nicht nur der Druck, sondern vielleicht auch, wie bin ich einfach mental vorbereitet? Ja. Also ich glaube, da siehst du einfach auch den Unterschied zwischen Alcaraz Sinner und dem gesamten Rest, wenn wir jetzt aus Herrentennis zum Beispiel gucken, weil die spielen ja in einer eigenen Liga. Das ist ja kein Zufall, würde ich behaupten, dass die letzten 8 Grand-Slam-Finals gespielt haben. Zumindest haben sie die letzten 8 Grand-Slam-Titel untereinander aufgeteilt, aber ich glaube, in diesem Jahr war es nur Alcaraz in der Finale, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, ich glaube, aber da auch die beiden wissen, glaube ich, wie sie sich mental wieder aufladen.
Ja,
der
genau.
Sinner, ne? Sinner mit seinen Bergen und der Alcaraz mit seinem Ibiza-Urlaub, mit seinen Freunden und Familie.
Ganz genau. Genau, da können wir gleich mal ein bisschen näher drauf eingehen, wenn wir dann auch über die Belastungen sprechen. Nach dieser Frage stelle ich nämlich immer noch eine Frage. Und zwar, ihr sagt jetzt unverzichtbar um die 90%. Natürlich, und da sage ich auch immer dazu, wenn ich nur mental stark bin, dann gewinne ich auch nichts. Ne? Also natürlich gehören die anderen Aspekte auch dazu. Das ist ganz klar. Wenn ich jetzt kein Talent oder keine Disziplin, keine körperliche Arbeit reinstecke, dann werde ich auch kein Profisportler, egal wo. Das ist klar. Aber
echt?
Dieses Unverzichtbar. Ja.
Dieses doch wieder nix.
Ist schon da ganz gut. Sorry, Markus. aber die zweite Frage ist jetzt, wie viel habt ihr zu eurer aktiven Zeit in diesem mentalen Bereich gearbeitet?
Mach du.
Nee, dein Teil ist auf jeden Fall ein bisschen, das ist breiter. Du musst da mehr reinpacken.
Ich dachte, du sahst aus, als ob du jetzt gerade erstmal ein bisschen Bedenkzeit brauchst. Ist halt voll ja,
die brauche ich immer. Die brauche ich immer, Toni.
Aber warte, jetzt habe ich die Frage schon wieder vergessen.
Wie viel hast du zu deiner aktiven Zeit in dem mentalen Bereich gearbeitet?
Also tatsächlich am Anfang überhaupt nicht. Also ich habe das mitbekommen, dass das ein paar Spielerinnen, ich habe ja in der Akademie auch trainiert, gemacht haben. Die waren auch dann so 16, 17 in dem Bereich. Und bei mir war das aber immer, ja, ich gewinne ja die Tiebreaks. Also wenn ein Tiebreak kommt, denke ich mir im dritten Satz 6-6, cool, let's go. Ne? Also manche kriegen dann Zitterhändchen. Ich war da immer irgendwie ziemlich gut mit. Und dann hieß es halt auch immer, ja, du brauchst kein Mentaltraining, weil du bist ja mental nicht schwach. So, und dann hat sich das aber auch irgendwann so ein bisschen weiterentwickelt und ich habe dann irgendwann so eine komplette Blockade auf dem Platz gehabt und ich konnte mich auf dem Platz nicht mehr bewegen. Also ich stand da, ich konnte nicht mehr in die Ecken laufen und ich wusste gar nicht, was das Problem ist. Ich wusste nicht, was in mir passiert, dass es ganz viel unterbewusst war. Der Druck, ich muss hier performen, Leute schauen mir zu und was weiß ich nicht. Und da habe ich dann das erste Mal angefangen, das war so mit 16 ungefähr, mit einer Mentaltrainerin zu arbeiten und die mich dann da wieder so ein bisschen rangeführt hat, sich mit sich selber zu beschäftigen und diese Freude wieder ein bisschen zu entwickeln und diesen Druck wieder ein bisschen ablegen zu können. Aber deshalb, also war ich da so ungefähr mit 16, 17 kam ich das erste Mal mit in Berührung.
Okay. Aber gut, dass du immerhin dann auch schon die Möglichkeit hattest, damit in Berührung auch zu kommen, finde ich persönlich. Ne? Ja. Und das, was du gerade gesagt hast, ist nämlich ganz, ganz spannend, finde ich, weil man fragt sich immer, warum kannst du nicht in die Ecken laufen oder warum bewegst du dich nicht einfach besser?
So genau, ungefähr,
ne? Aber das startet ja alles oben im Kopf und im Darts gibt es das nämlich genauso. Die stehen, da gibt es Dartspieler, die stehen da und die können ihren Arm nicht mehr bewegen. Die nehmen den Dart nach hinten und können nicht mehr werfen. Weil dieser Druck im Kopf so hoch ist, eine Leistung zu erzielen, ein Ergebnis zu erzielen. Und das lähmt eher, als dass man dann einfach sagen kann, okay, körperlich kann ich mehr machen.
Ja. Spoiler, kann man in der letzten Folge nachhören. Eine ganze Folge nur zu dem Thema.
Korrekt.
Aber Elisa, bitte.
Dafür bist du da, Mann. Elisa, wie war das bei dir? Gab es das da schon? Du bist ja ein bisschen was älter, wie du uns hier schon ein paar Mal präsentiert hast.
Sieht aus wie meine kleine Schwester.
Ja. Oh, ja, genau. Oh. Aber nur von der Größe. bei mir gab es das tatsächlich auch. Ja, ich habe mit einer Mentaltrainerin hier in Berlin zusammengearbeitet, eine ganz tolle Frau damals, die mir wirklich auch geholfen hat. Und ich glaube, diese Situation mit sich nicht mehr bewegen können, Körperteile nicht mehr bewegen können, das ist für mich jetzt viele Jahre später ja auch so ein Indiz dafür, dass du kannst dir auch permanent einreden, dass du mental sehr stark bist, bis dein Körper und dein Bewegungsapparat irgendwann sagt, Moment, wir haben da gerade ziemlich viel auf uns drauf liegen und wenn du hier gerade nicht aufmerksam bist und zuhörst, dann machen wir das Ganze auf einer physischen Ebene und dann wirst du schon merken, dass wir hier gerade mit irgendwas strugglen. Das kenne ich tatsächlich auch. Ich glaube, das kennen sehr, sehr viele Tennis spielende Menschen, dieses klassische, der Arm klemmt oder man wird irgendwie fest. Das ist einfach so ein Phänomen, was jedem irgendwie wahrscheinlich schon mal passiert ist. Und mir hat es damals sehr geholfen, einfach darüber zu sprechen. Und es war gar nicht immer so explizit auf irgendwelche Turniere, auf irgendwelche Finals und Spielstände, sondern es war auch sehr, sehr viel drumherum. Wie geht's dir mit verschiedenen Situationen? Wie kommst du klar, auch alleine permanent in Ländern zu sein, mit dir selbst? Ja. Es war eigentlich rückblickend betrachtet jemand, der mich auf ganz vielen Ebenen einfach so ein bisschen aufgefangen hat. Und das war schon auch wichtig. Und ich muss auch sagen, dass mir das total geholfen hat, das in so frühen Jahren kennenzulernen, auch für meine für mein Leben danach, weil ich, glaube ich, sehr früh verstanden habe, dass ich da nicht alleine durch muss und dass man im Leben nicht durch alles alleine durch muss, sondern dass es Menschen gibt, die das einfach viel, viel besser können, die das auch lange studieren, sich weiterbilden und die genau dafür einfach da sind. Das hat mir sehr gut getan.
Ja, und du hast ein, du hast gesagt, 2006 bist du auf die Tour gekommen,
ja.
Habe ich das richtig verstanden? Ja. Mhm. Und da war es quasi noch nicht so bekannt, sage ich mal, oder noch nicht so typisch vielleicht auch, das mentale Thema. Und wisst ihr, was 2006 war? Da war die Fußball-WM mit Jürgen Klinsmann als Trainer. Und der wurde nämlich auch damals ein bisschen belächelt, mhm. dass da dieses mentale Thema das erste Mal so wirklich in den Fußball mit reingebracht wurde. Und am Ende wären wir fast im eigenen Land Weltmeister geworden.
Ja.
Na, also der Jürgen Klinsmann, der fiel auf diese Alternativen, weil es ist ja eigentlich Quatsch. Ich will das so gar nicht nennen, weil dann klingt es immer so, als wäre das etwas anderes oder Hokuspokus, sondern ich will eigentlich, dass das normal einfach ist. Das ist so, wie ich Kondition trainieren muss, so ja. wie ich meine Technik trainieren muss. So finde ich persönlich, soll das ganz normal sein, den Kopf einfach zu trainieren. So.
Total.
Einfach um für alles gewappnet zu sein, was ihr gerade sagt.
Mhm. Genau. Ich kann mich noch total gut daran erinnern, dass ich das damals auch wahrgenommen habe und selbst als Person, die das schon in Anspruch nimmt, gedacht habe, guck mal, jetzt ist das im Fußball angekommen. Und wie du sagst, ne, das wurde als irgendwie was total Exotisches, was Neues, wo man erstmal gucken muss, ob das überhaupt was bringt. Und ich glaube, für alle sporttreibenden Menschen auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen und Sportarten hat es damals auch einfach so ein kleiner Turning Point, dass man dann irgendwie auch festgestellt hat, guck mal, wie wertvoll das ist und wie viel das eben auch bringt.
Ja.
Und Fußball muss man ja sagen, ist nun mal einfach auch eine Sportart, der nimmt man das dann vielleicht eher ab als den tennisspielenden Menschen, wenn das so eine große Aufmerksamkeit bekommt und so viel mediale Aufmerksamkeit, dann ist das schon sehr, sehr wichtig. Siehst du, ich habe zur richtigen Zeit angefangen.
Ja, sehr gut, ja, ganz genau.
Da warst du ja schon steinalt, ne?
Ja, da war ich auch schon sehr alt.
Jetzt sind wir schon bei den mentalen Belastungen so ein bisschen gewesen. Antonia, ich spiele den Ball mal zu dir. Was würdest du sagen? Ist Profisport, Profi-Tennis in dem Fall bei dir immer nur Glanz und Glamour? So wie es vielleicht nach außen wirkt. Ihr könnt viel reisen, ihr seid auf den tollsten Tennisplätzen. Wenn man gewinnt, verdient man ja viel Geld, ist ja viel Preisgeld dabei und so weiter. Ist das immer so? Ist das das?
Hatte ich beziehungsweise gerade noch eine Unterhaltung dazu, weil ich ganz, ganz viele Leute kenne, die davon ausgehen, dass das Tennisleben ein wahnsinnig schönes ist, was du gerade beschrieben hast. Glamour, Glanz, viel Geld. Und in gewissermaßen ist es ein luxuriöses Leben. Ich darf oder ich durfte überall hinreisen. Ich konnte nach Australien fliegen, zu den News Open, nach New York, durfte viele Länder bereisen, aber was eigentlich dahinter steckt, dass man das dann vielleicht auch mal in einem Instagram-Post total nett darstellt, aber dass man anreist, man hatte lange Anreise, man hat Jetlag, man versucht eigentlich nur direkt schon auf den Platz zu gehen, zu trainieren, man versucht irgendwie einen Physiotermin zu bekommen, man wartet manchmal 2 Stunden darauf, dass man zum Physio gehen kann, weil man sich in eine Schlange einsortieren muss. Geht darum, dass du irgendwo ein Hotel hast, wo du einigermaßen schläfst, aber du opferst eigentlich, es gibt nur die Tennisplätze für dich. Also klar, wenn du in Melbourne bist, dann bist du vielleicht ein bisschen früher da und hast ein bisschen Zeit, dass du mal durch die Stadt läufst, um dir ein nettes Restaurant auszusuchen. Aber Sightseeing oder jetzt auf ein Festival dann noch zu gehen oder sonst was, war halt nie drin. Und ich kannte die Städte auch einfach nur durch die Tennisplätze. Und das sieht immer alles sehr nett aus von außen, aber hinter den Kulissen ist das schon eine verdammt harte Arbeit. Und eine sehr einsame Arbeit auch.
Das glaube ich.
Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, also ich muss sagen, dass ich stimme dir da absolut zu. Ich glaube, dass das vielen gar nicht so bewusst ist. Und zu meiner damaligen Zeit ohne Social Media ist das ja auch einfach, war man, glaube ich, noch abgeschirmter von allem. Also ich glaube, das höchste Maß der Gefühle waren MSN und Skype-Calls, die ich mit zu Hause hatte. Aber ansonsten hast du auch einfach keinen Drumherum gehabt, außer diese Blase, dieses Vakuum des tennisspielenden Menschen auf irgendwelchen Turnieren. es sind natürlich wahnsinnig viele Entbehrungen, die man, glaube ich, auch als junger Mensch noch gar nicht so wahrnimmt. Aber es ist permanent, auch als heranwachsende Sportlerin, nein, man kommt nicht zu Geburtstagen, nein, man ist nicht bei Freunden dabei und Party. Also dir gehen, glaube ich, auch schon in frühen Jahren Sozialkontakte verloren, die du hinterher irgendwann sehr mühsam wieder erlernen und aufbauen musst. Und ich wurde das auch mal in einem Interview gefragt, ich möchte, glaube ich, keinen Zeitpunkt und auch keinen Moment dieser sportlichen Karriere missen, weil es mich auch zu dem Menschen gemacht hat, der ich geworden bin. Ich würde aber auch jedem heranwachsenden Menschen sagen, du musst dir bewusst sein, was das bedeutet, was das für Entbehrungen sind, dass du da jeden Tag wieder Lust drauf haben musst. Also es ist schon, geht viel mit einher und ich glaube, ja, das ist einfach was, was man selber, wenn man dort in diesem Prozess ist, gar nicht so mitkriegt, was dann aber irgendwann natürlich nochmal im Nachgang auch hochkommt, mitschwingt. Und was natürlich heute, das finde ich zum Beispiel sehr, sehr schön an Social Media, dass man dafür einfach ja auch ein bisschen mehr den Blick bekommt, weil es eben auch Sportler und Sportlerinnen gibt, die sich da hinsetzen, das öffentlich machen, auch diese Seiten irgendwie teilen und zeigen. Also die Zeit hat sich einfach ja auch ein bisschen verändert.
Und da sind wir übrigens auch ein bisschen bei dem Jugendbereich und bei dem Erwachsenenbereich wieder. In dem Jugendbereich hast du auch noch Turniere kombiniert mit Herren zusammen oder mit den Jungs, bist da mehr in der Gruppe unterwegs und da ist schon trotzdem der Druck da, aber man ist so ein bisschen wie auf einer, ich würde es immer Freizeitfahrt genannt, also so, es hat halt immer super viel Spaß gemacht und dann dieser Schritt in diese Erwachsenenwelt, da bist du nur auf Damenturnieren alleine und hast dann deine Freunde gar nicht mehr dabei.
Interessanter Punkt, ja.
Wie viele Leute sind da, wenn ich mir das so vorstellen muss, mit wie vielen Leuten seid ihr da so unterwegs? Was habt ihr da jetzt als Profi da dabei? Weil du jetzt sagst, alleine, ihr seid ja nicht ganz alleine, aber es ist ja auch keine, wie gesagt, keine Fußballmannschaft. Also ihr habt wahrscheinlich einen Trainer dabei, ist ein Physio dabei, weiß ich. Wie viel
also
seid
mein
ihr
Traum
da?
War es immer, ein Physio dabei zu haben, den konnte ich mir aber nicht leisten.
Okay.
Also ich hatte das Glück, dass meine Mama ganz viel in jungen Jahren mit mir gereist ist. Also das war ein ganz großes Geschenk auch. Und dann auch, dass ich mir leisten konnte, einen Trainer mitzunehmen. Aber ganz viele Spielerinnen können sich das gar nicht leisten. Also der Trainer war schon das Maximum.
Okay, also tatsächlich wirklich komplett alleine.
Ja. Also bei mir war es ganz lange, dass ich meinen Trainer und meine Mama auch häufig dabei hatte. Also ich bin da gut aufgefangen gewesen, ja.
Ja, bei mir war es auch die Mama, also auch mal hier Props an die Mamas, glaube ich, die das sowohl vom Jugendbereich, jedes Wochenende Punktspiele über ganz viele kleine Turniere, die man ja auch hat, das alles irgendwie mitmachen und ja auch da so reinwachsen in diese Rolle. Das war bei mir auch sehr lange die Mama, aber es ist natürlich auch, man geht einer Brot- und Lohnarbeit nach, man hat begrenzte Urlaubstage, so war das bei mir. In Rumänien war dann der Vorteil, dass ich die Base halt hatte und wir auch immer mit mehreren spielenden Menschen zu diesen Turnieren gefahren sind und da dann eben auch immer Trainer mit bei waren, Athletiktrainer sogar mal. Physio hätte ich mir ebenfalls sehr gewünscht, aber man muss ja sagen, man hat zum Glück bei den großen Turnieren oder auch bei den Challengers ist das so ein bisschen gecovert und es gibt dort auch Physio-Einrichtungen, die dann ein bisschen den Rücken wieder in die richtige Reihenfolge bringen. Aber es ist schon, ich glaube, jeder kennt das, dass es irgendwann dann auch still wird. Abends, es wird auch still, wenn du einen Erfolg feierst. Ich habe, glaube ich, noch nie so einen ruhigen Moment gehabt wie nach meinem ersten Challenger-Finale, wo ich dann irgendwie zurückgekommen bin in mein Zimmer und dachte, und jetzt? Also das war ja waren ja mega 2 Wochen, aber was machen wir jetzt? Also gehen wir morgen einfach, machen wir weiter? Das ist, glaube ich, auch so ein Punkt. Man ist schon sehr früh mit dem Thema Einsamkeit auch irgendwie konfrontiert und muss damit irgendwie dealen, ja.
Okay. Da kann ich zum Beispiel mal sagen, meine Arbeit als Mentalcoach ist ja ganz viel mit dem Unterbewusstsein der jeweiligen Athletinnen oder Athleten geprägt. Und ganz häufig, wenn sich die Sportlerinnen und Sportler fragen, warum schaffe ich diesen nächsten Schritt nicht? Warum komme ich nicht weiter? Was blockiert mich da immer, Viertelfinale rauszufliegen, die Quali zu schaffen und so weiter? Das ist ganz oft im Unterbewusstsein genau sowas verankert, wie ihr gerade beschrieben habt, dass man sich nicht ganz bewusst ist, was dieser Schritt, Erfolg zu haben, aber auch an Entbehrungen mit sich bringt. Und da sagt das Unterbewusstsein einfach manchmal so, ey, das willst du gar nicht. Du willst nicht die ganze Zeit unterwegs sein, von deinen Freunden getrennt sein, von der Familie getrennt sein, nur reisen. um Preisgeld spielen. Ja, ich glaube, das ist auch ein Punkt. Du spielst, ja, könnt ihr gleich nochmal sagen, wenn meine letzte Frage zu diesem Thema, wie gehe ich mit diesem Druck vielleicht auch um? Ich muss ja meine Existenz ein Stück weit erspielen. Ich meine, wenn wir von den Top Ten in jeder Sportart sprechen, dann da geht es nicht mehr drum. Die leben, nicht zu Hause brauchst, aber die haben genug Geld allein durch Sponsoren. Die können es sich auch leisten zu verlieren, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Ja. Aber wenn man jetzt Profi geworden ist, am Anfang steht, ich weiß nicht, wie es bei euch genau war, wie war das für euch? Hat das Druck erzeugt? Und wenn ja, wie seid ihr damit umgegangen, vielleicht Preisgeld einspielen zu müssen, um das nächste halbe Jahr zu finanzieren?
Du oder ich?
Du!
Also tatsächlich hatte ich das Privileg, dass ich mir darüber nicht zu viele Gedanken machen musste. Mhm. Also das war gewissermaßen schon in meinem Kopf, weil ich irgendwie immer das Bedürfnis hatte, weil meine Mama immer so viel mitgereist ist und dass ich ihr irgendwie ein schönes Leben ermöglichen kann und auch meine Familie, dass ich denen all das zurückgeben kann, auch meinen Geschwistern, dass ich irgendwie ein Haus kaufen kann. Das war immer irgendwie in meinem Kopf, in meiner Illusion, aber ich hatte das Glück, dass ich vom Deutschen Tennisbund da ja auch gefördert wurde und da auch Gelder bekommen habe, die natürlich die gut waren, aber es natürlich ein Tennisjahr ist, Entschuldigung, schweineteuer. Das hat noch nicht mal immer gereicht, aber dass meine Eltern da auch mir geholfen haben mit der Finanzierung und über ein paar Sponsoren, dass es das funktioniert hat, aber letztendlich, es ging eigentlich nur durch meine Eltern, durch den Deutschen Tennisbund. Mhm. Und dann am Ende, als ich ein bisschen älter geworden bin, da war es natürlich, dass man so im Kopf hatte, naja, ich möchte ja auch irgendwie Geld verdienen oder mehr Geld verdienen, dass ich nicht nur das immer wieder in mein Jahr investieren muss, sondern auch mal, ne, dass ich irgendwie man vielleicht eine Wohnung mieten kann, dass ich mir das leisten kann von den Preisen her. Aber das war zum Glück nicht immer bei mir zu sehr im Vordergrund.
Okay, sehr gut.
Ja, ich habe es vorhin schon kurz angeschnitten. Ich bin natürlich auch aus finanziellen Gründen dann sehr früh nach Rumänien gegangen. Ich muss sagen, ich hatte großartige Trainer, die mich einfach auch wie eine Tochter behandelt haben, die da einfach was gesehen haben und meiner Mama das, glaube ich, finanziell einfach möglich gemacht haben, in diesem Umfang Tennistraining machen zu können, zu reisen. Das war schon ein großer Benefit. Ich hatte diesen finanziellen Background durch den DTB eben nicht. Sponsoren kamen später dazu, als ich dann Liga gespielt habe, Bundesliga, da verdient man natürlich ja auch ein bisschen und finanziert sich das immer für eine Weile. Aber nichtsdestotrotz muss man, glaube ich, sagen, dass man auch in sehr jungen Jahren bereits mit Existenzängsten konfrontiert ist, dass man sich das erste Mal sehr früh in seinem Leben Gedanken darüber macht, wie lange kann ich das machen? Was bringt das am Ende? Ist das die Ausbildung, mit der ich jetzt irgendwie den Rest meines Lebens dann Geld verdienen werde? Das sind alles so Sachen, ich würde nicht sagen, dass das dauerpräsent war auf den Turnieren, aber es ist, wenn es ruhig wird, wissen wir alle, dann kommen solche Dinge auch immer mal in den Kopf und spielen absolut eine Rolle. Ja. Und ich weiß von befreundeten Sportler und Sportlerinnen, die in Deutschland in anderen Sportarten erfolgreich sind, wo oft eine Sportfördergruppe der Bundeswehr hinter ist oder so, dass auch das endet, wenn du damit aufhörst. Und das ist halt auch einfach ein Aspekt, egal in welchem Sport du bist, du musst dir früher oder später darüber Gedanken machen, wenn du jetzt nicht eine Karriere wie Alcaraz Sinner hingelegt hast. Ja, ja. Und ich glaube, auch dann ist es vermessen zu sagen, naja, das ist ja total, denen geht's ja super. Da kommen andere kleine Dämonen, die sich hier hinsetzen und sagen, ich hätte da auch noch mal eine Frage.
Total. Ja. Also da ist auch beim Thema Sponsoren wegfallen, das war dann bei mir auch am Ende meiner Karriere auch so der Fall. Und da hatte ich auch das große Glück, dass der Patrice Hopfer zum Beispiel, der dann mein Trainer war, auch mich dann umsonst trainiert hat und mich da einfach unterstützt hat, dass ich aufgefangen werde, ne, von diesem eigentlich hier, dass man sicher ist und dann, also nicht, dass ich jetzt sehr viel Geld hatte, sondern einfach diese Förderung hatte, dass ich mir das leisten kann und dann aber eigentlich so ein bisschen hier unten zu landen und dieses, ja, was kommt denn und der Sprung danach von dem, da kommen wir wahrscheinlich gleich noch dazu, aber von dem Leistungssport dann in das normale Leben, das war brutal.
Das ist genau der Punkt jetzt eigentlich, ist eine ganz schöne Überleitung.
Perfekt.
Ja, genau, dass wir, das wir
perfekt gucken, instruiert.
Genau. Ja.
Habe ich extra gemacht.
Habt ihr extra gemacht. Jetzt. Ihr seid halt nicht nur im Tennis-Profis, ja, sondern sogar auch im Interviews geben und Podcasten. Ihr macht es uns leicht.
Ja, absolut.
Ja.
Dann was... was kommt denn danach? Beziehungsweise, ich glaube, bei euch war, was euch eint, ist, das Karriereende war nicht komplett selbst gewählt, wenn ich das so ein bisschen spoilern darf. Korrigiert mich, wenn es anders war. Wie seid ihr damit dann umgegangen? Elisa, du darfst diesmal zuerst.
Ja, ich glaube, bei mir war es der Rücken, bei dir war es die Schulter. Aber guck mal, wenn wir das jetzt zusammensetzen, dann ist das trotzdem noch ein gutes Doppel.
Ja,
Es ist so, glaube ich, also bei mir war es hauptsächlich der Rücken. Es waren Verletzungsphasen, wo man natürlich dann irgendwann auch mental wieder sieht, wie alle an einem vorbeiziehen, wie das Leben weitergeht, wie schnelllebig auch so eine Tour ist. Und du dann einfach irgendwie nach einem Dreivierteljahr Reha merkst, so wie soll dann jetzt der Weg zurückgehen. Und für mich war dann eben irgendwann Anfang 20 der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, ich glaube, ich pack's nicht mehr. Also ich krieg diesen Anschluss nicht mehr. Ich bin mir auch meiner körperlichen Gebrechen irgendwie bewusst und weiß, dass mich das wieder ereilen könnte. Und das, was du gerade gesagt hast, hat es so gut beschrieben. Es ist brutal. Also es ist einfach, dieses Wort passt so gut, weil es ist so ad hoc. Es ist so ein harter Cut. Es bricht so viel über einem ein, mit dem man sich auf einmal irgendwie befassen muss. Ich habe mich immer so ein bisschen gefühlt, wie aus so einem Spiel genommen und auf ein anderes Spielfeld gestellt und jetzt mach mal, viel Glück, wird schon. Das war wirklich so am Anfang wirklich schlimm für mich. Ich bin nach der 10. Klasse von der Schule gegangen. Ich musste mein Abitur nachholen, was man in Deutschland, wenn man länger als 2 Jahre raus ist, auf dem zweiten Bildungsweg macht. Bedeutet, du bildest dich selbst fort, lernst alles, was du lernen musst und wirst dann an einer staatlichen Schule in den normalen Abiturprüfungsprozess integriert. Das heißt, dir wird irgendeine Schule zugewiesen, wo du dann mit den normalen AbiturientInnen dein Abitur machst. Das war das Erste für mich, wo ich wirklich dachte, wie soll ich das packen? Ich konnte am Anfang keine 8 Stunden mehr stillsitzen. Ich konnte mich nicht mehr 8 Stunden auf Stoff konzentrieren. Ich wusste überhaupt nicht, warum Leute in der Schule mit mir befreundet sein sollen. Also man fühlt sich wirklich, das ist hart gesagt, so ein bisschen wie so ein Außerirdischer oder eine Außerirdische, die dann irgendwo sich erstmal wieder zurechtfinden muss. So ging es mir auf jeden Fall danach.
Ja, man nennt das Athletenidentität und dann Identitätsvakuum. Also, weil gerade ihr als Profisportler, euer ganzes Selbstbild und dann teilweise auch der Selbstwert ist ja direkt mit dem Sport verknüpft. Das ist ja alles, was ihr in dem Moment macht, euer Herzblut und alles reinsteckt. Ihr identifiziert euch ja komplett als Tennisspielerin in diesem Moment. Und jetzt ist klar, auf einmal Tennis geht nicht mehr und dann entsteht dieses Identitätsvakuum, wenn das wegfällt. Wer bin ich denn jetzt eigentlich? Wie war das bei dir, Antonia?
Also ich glaube, bei mir war es tatsächlich, wo wir gerade drüber gesprochen haben, auch bei deinen Datern, ich hatte eine lange Schulterverletzung, das war einfach nur, die lange Bizepssehne war immer gereizt, aber da war auch der Aspekt, ich hatte in Kamp Lintfort trainiert und ich war da auch happy, aber mir hat einfach dieses soziale Umfeld trotzdem gefehlt. Also meine Freunde, also mal mit denen irgendwie abends essen zu gehen. Ich hatte ja keine Freunde, weil ich nur unterwegs war. Und ich habe halt gemerkt, dass ich meine Schulter halt immer wieder Probleme gemacht habe, weil ich nicht glücklich war. Und dadurch natürlich, dass Kopf und Seele hängen ja und der Körper hängen ja immer miteinander zusammen. Und also natürlich hatte ich da auch immer Probleme damit. Und es wurde auch irgendwann, als ich nach Köln gezogen bin, dann auch besser. Aber ich habe dann nach einem halben Jahr Pause habe ich wieder ein Turnier gespielt und ich bin auf den Platz gegangen und ich hatte direkt wieder dieses, dass ich sehr schwer, dass ich sehr müde geworden bin, dass ich irgendwie mir gewünscht habe, mich wegzubeamen und bin auf den Platz gegangen und ich hatte überhaupt keine Freude mehr, ich hatte auch Tränen in den Augen und habe gedacht, so kann's nicht weitergehen, dass ich nach einem halben Jahr, dreiviertel Jahr Pause wieder zu einem Turnier fahre und überhaupt keine Freude empfinde und normalerweise dachte ich mir, das muss doch anders sein. Also ich müsste doch jetzt total freudig sein, dass ich wieder auf dem Platz stehen darf. Aber das war nicht der Fall. Und dann habe ich beschlossen, dass ich einen Cut ziehe. Und ich habe die Tür jetzt nicht komplett geschlossen. Also ich gesagt, ich will nie wieder spielen, sondern ich brauche jetzt auf jeden Fall einen Break. Ich mache jetzt erstmal hier Schluss. Kann sein, dass es nochmal losgeht. Und ich hatte tatsächlich das große Glück, dass ich relativ früh nach dem Ende 2021 eine Therapie machen durfte. Und also da war tatsächlich meine Mama, die mir so ein bisschen meinte, so, ja, meinst du nicht, vielleicht das so ein bisschen zu begleiten, dass du jetzt so von dem Leistungssport so in diese normale Welt gehst? Und das war mit das Beste, was mir passiert ist damals. Und ich hatte auch das große Glück, dass ich direkt einen Platz gefunden habe, den ja auch viele nicht bekommen, weil ich war aber auch damals auch privat versichert. Und ich hatte, witzigerweise kam sie auch ein bisschen aus dem Tennissport oder hat auch ein bisschen Tennis gespielt und hat mir sehr geholfen, nämlich damals auch dieses, wer bin ich denn eigentlich als normale Antonia? Bin ich, ich habe mich nur darüber identifiziert, wenn ich bin nur ein guter Mensch, wenn ich erfolgreich bin. Und das hat mir sehr, sehr lange, hing mir sehr lange nach und es war sehr, sehr schwer für mich. Und da hatte ich das Glück, dass sie mir dabei so ein bisschen geholfen hat, das so ein bisschen für mich zu finden. Und ich hatte dann ja auch nochmal so ein, zwei Turniere. Also Wimbledon habe ich dann nochmal gespielt mit meinem Protected Ranking in dem Jahr und nochmal zwei Turniere und dann, ja, wollte ich sogar auch nochmal spielen, aber mein Körper hat komplett gestreikt. Ich war nur krank und dann war das irgendwie, ich wollte noch spielen, in meinem Kopf klang das alles so schön und ich war doch irgendwie so talentiert und irgendwie so diese Anerkennung wollte ich auch irgendwie nicht verlieren und das war bei mir dann ein relativ langer Prozess tatsächlich, dass ich überhaupt damit so ein bisschen abschließen kann. Also ich glaube, das hat über ein Jahr gedauert, dass ich, also ich konnte eine Zeit lang, habe ich alle Beiträge mit Tennis deaktiviert und alles ausgemacht, weil ich wollte mich damit nicht, ich wollte mir das nicht angucken. Ja.
Sehr gut, das schon wieder diese Überleitung, ja? Weil ich wollte gerade fragen, wie habt ihr es eben geschafft, dann aus diesem Vakuum, was dann entsteht, quasi, wie, was hat euch aufgefangen? Was hat euch geholfen? Wo steht ihr jetzt? Erzählt unseren Hörerinnen und Hörern ruhig mal, was macht ihr jetzt nach so einer Profikarriere?
Ja, ich habe tatsächlich dann mein Abitur nachgeholt. Ich habe dann studiert Deutsche Literatur. Ich muss sagen, dass diese Phase des Findens für mich fast 10 Jahre gedauert hat, was weniger damit zusammenhing, dass. Oh, ist Toni weg?
Nee.
Wieder da.
Was weniger damit zusammenhing, dass ich irgendwie keine Perspektive hatte. Ich wusste schon irgendwie, was ich machen will, in welche Richtung das so ein bisschen gehen muss. Hab dann aber wieder bei allen Tätigkeiten und auch dann später Jobs festgestellt, dass es mich nicht mehr so catcht wie der Sport. Und das war für mich wirklich so ziemlich lange auch eine, ja, so ein innerer Kampf irgendwie, dass ich so dachte, es kann doch nicht sein, dass ich mit Anfang 20 die tollste Zeit meines Lebens jetzt irgendwie schon hatte, nämlich mit diesem ganzen Tennissport, für den ich so gelebt habe und diesen Traum, auf den man so hingearbeitet hat. Und das war ganz lange mein Problem, auch in den Jobs, in denen ich dann gearbeitet habe. Ich habe bei einem großen Musiklabel gearbeitet, ich habe viel in einer Online-Redaktion gearbeitet und habe mich am Ende des Tages immer gefragt, das war es jetzt, das werde ich jetzt bis ans Lebensende machen. Wo ist da meine Selbstverwirklichung? Wo ist Kreativität, die irgendwie einfließen kann? Und dann habe ich ja, vor 9 Jahren auch durch eine Therapie damals lernen dürfen, dass da auch noch was anderes auf einen wartet und dass es sich auf jeden Fall auch lohnt, nochmal so ein bisschen tiefer zu gucken, was macht mir Spaß, wo sind meine absoluten Stärken und wo sehe ich mich vielleicht auch in ein paar Jahren, ohne dass das alles schon so vorgefertigt auf einen wartet. Und dann bin ich zur Kunst gekommen, als Autodidaktin angefangen zu malen zu Hause und bin da ähnlich reingeschlittert wie beim Tennis. Einfach gedacht, Farben und Pinsel sind es jetzt. Und ja, jetzt bin ich seit 9 Jahren Künstlerin und inzwischen
Was
auch
für eine?
Autorin. Ach
Stark, ich wollte gerade
du.
sagen, Instagram aufmachen, liebe Hörerinnen und Hörer, und mal Elisa Klingenberg eintippen.
Like da lassen.
Ja, ganz genau.
Ja.
Ja,
Oh, ihr seid
lohnt
lieb.
sich, lohnt sich anzugucken.
Ja, und
Ja.
absolut. Und tatsächlich. Da komme ich auf das Eingangszitat. Auch das ist von dir. Hast du es
Hast
erkannt?
du es erkannt, Elisa?
Ich habe es erkannt. Du hast zum Glück eins genommen, was noch nicht so lange zurückliegt.
Ja, genau.
Aber es war, als du gesagt hast, du startest mit einem Zitat, habe ich gedacht, mal gucken, den wir heute hören. Und dann dachte ich so, das hab ich irgendwo schon mal gelesen. Schön, vielen Dank dafür.
Ja, gerne, gerne. Nee, ich dachte, das passt zu unserem Thema einfach ganz gut. Und dieses du machst ja viel mit Worten, viel mit Sprache und sich nicht unterkriegen lassen. Sich gar nicht kriegen lassen, wie du quasi sagst.
Gar nicht kriegen lassen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen...
lassen, ja.
Nee, genau. Und das ist, glaube ich, auch das, was ich aus dem Sport halt mitgenommen habe. Ne? Und das ist, freut mich, dass ich jetzt inzwischen eine Audience habe und auch ein neues Medium gefunden habe, um das auf eine andere Art zu teilen und den Leuten irgendwie mitzugeben.
Ja. Aber wir wollen dich, Antonia, nicht vergessen. Was kam bei dir danach? Du hast schon, ihr habt, was ich sehr spannend und wichtig finde, das heißt, ihr habt beide Hilfe in Anspruch genommen. Na, wenn ich das richtig verstanden habe, und das will ich auch nochmal so ein bisschen hervorheben, es ist gar keine Schwäche. Na, also diese Hilfe, Therapie oder irgendwas, in welcher Form auch immer, anzunehmen, weil Elisa hat es, glaube ich, am Anfang mal gesagt, man muss nicht alles alleine schaffen. Ich weiß nicht, wer von euch beiden das war.
Elisa.
Und ja, danke.
Props und, an dich.
Aber jetzt, Antonia, was kam dann bei dir? Was ist bei dir entstanden? Auch Kunst?
Schön wär's. Ich brauche immer noch ein Bild für unser Wohnzimmer. Also Elisa, sonst müsstest du mir einen Crashkurs kurz geben.
Ist sehr kahl hinter dir.
Ja. Ja, und mein Anmal-Kantereit, meine andere Anmal-Kantereit-Platte. Auch nochmal Props an Anmal-Kantereit hier an der Stelle. Also tatsächlich, wie gesagt, ich finde, was du auch gerade gesagt hast, dass man Hilfe in Anspruch nimmt, dass man geht zum Arzt, wenn man Schmerzen am Knie hat, man holt sich ein Physio, man arbeitet an allen
Super
Sachen und der Kopf, das gehört einfach mit dazu. Und ich habe am Anfang auch noch ein bisschen gedacht, das ist ja was Komisches, eine Therapie zu machen, aber sehr schnell gelernt oder sehr offen darüber gesprochen. Das ist mega, dass ich es gemacht habe. Ich habe dadurch so viel gelernt. Und das ist nicht, weil man irgendwie ein Psycho ist, sondern jeder hat eine harte Zeit mal in seinem Leben, die leider irgendwie mal dazugehört. Und dadurch kann man so viel mitnehmen. Und wenn man da begleitet wird, ist das schon total hilfreich. Und also es war dann für mich total gut. Leider konnte ich sie dann nicht weitermachen, wegen Krankenkassenproblemen, was weiß ich nicht, möchte ich gar nicht drauf eingehen. Aber für mich hat es echt lange gedauert, weil ich dann auch angefangen habe, eine Ausbildung zu machen. Also ich habe vorher witzigerweise eine Ausbildung zum systemischen Coaching gemacht, die auch so in die Mentalrichtung geht und mir auch geholfen hat, so ein bisschen mich mit mir selber zu befassen. Also auch ein paar Techniken gelernt, also nicht ansatzweise, also überhaupt nicht in die Richtung, was du machst, aber so ein bisschen mich mit dem Thema auseinandergesetzt, weil ich es super spannend finde und konnte da so ein bisschen was mit mir von mir selber lernen oder über mich selber lernen. Und
war bei mir auch, aber tatsächlich so durch die
Ausbildung. Ja, also das geht ja einher irgendwie und das war total spannend für mich. Und dann war aber auch so dieses, was mache ich denn jetzt? Also ich wusste überhaupt nicht, wo ich hingehen sollte. Und also durch diese Ausbildung habe ich auch nur gemacht durch meine Mama, die meinte, ich könnte mir dich da total vorstellen. Ich war wirklich so, gib mir Vorschläge, ich habe keinen Plan. Ja. Hauptsache, ich mache was. Und dann habe ich jetzt eine Ausbildung zur Bürokauffrau gemacht, wo ich mich auch nicht sehe. Aber da auch dieses Lernen, ich bin jetzt Auszubildende, ich bin jetzt nicht mehr der Tennisprofi, Nationalspielerin, die auf großen Bühnen spielt, sondern ich bin jetzt diejenige, die den Kaffee holt oder die Ablagen sortiert und so dieses, dass man auch jetzt wieder sich in dem Bereich irgendwie finden muss. Und bin mir selber noch nicht ganz so sicher, wo es bei mir hingeht. Ich bin jetzt im Januar meiner Ausbildung fertig und freue mich dann, mich dann nochmal in anderen Bereichen auszuprobieren. Habe da auch definitiv ganz viel gelernt, wo ich mich vielleicht zum Beispiel noch nicht sehe oder was ich gut kann, was ich nicht so gut kann. Das weiß man ja auch nicht. Also
absolut.
Und habe auch wieder ein bisschen mehr Freude am Tennis gefunden. Habe jetzt auch Liga gespielt und bin jetzt gespannt, nach dem Januar herauszufinden, in welchen Bereichen ich mich gut sehe und welche ich gut kann und hoffe nochmal auf ein anderes Event mit Elisa. Das war nämlich auch sehr spaßig. Sowas macht mir nämlich auch total Freude oder sowas wie hier heute.
Ja, super. Also da auf jeden Fall sind die Daumen gedrückt. Und das ist ja das Erste, was total wichtig ist, dass man erstmal auch für sich erfährt, wo sehe ich mich denn eigentlich auch gar nicht. Also auch das ist das ist ja unglaublich, weil Reife dann zu auch zu festzustellen, das macht mir keinen Spaß. Und am Ende brauchen wir natürlich was, wo Spaß macht. Dafür ist sonst das Leben einfach viel zu schade, viel zu kurz. jetzt was zu machen, nur das, was gemacht ist. Ne? Also, ja.
Deswegen hängt hinter mir auch das Zitat von Michael Jordan: I can accept failure, but I can't accept not trying.
Mhm.
Ja. Na, also es ist ja aus allem, was ich mache, wenn ich es schaffe, das mit ein bisschen Distanz vielleicht zu sehen, mit einer ein bisschen Abstand zu sehen, kann ich aus allem irgendwas für mich ziehen.
Ja.
Und Markus, du weißt bei mir, ich habe auch dreimal gesucht, was ich überhaupt mache, mit angefangen BWL zu studieren, ach nee, dann machen wir doch Lehramt, ach nee, dann machen wir doch Sport und nach dem Sportstudium machen wir erstmal Tennis, Tennisschule auf, ne? Also und jetzt sind wir Mentalcoach, so. Also man braucht manchmal, aber das, ich glaube, jeder Step
wir alle und,
hat mir auch jetzt geholfen für meine Arbeit, die ich jetzt mache.
Absolut, absolut, es geht uns, also ich finde, das ist überhaupt kein überhaupt nicht schlimm, sowas. Ne? Also ich habe auch keinen geraden Lebenslauf. Also ich habe auch vieles angefangen und mache heute auch nicht mehr das, was ich mal gelernt habe. Ich habe Industriekaufmann gelernt. Also ja.
Ne? Nee, ich finde es auch ganz toll. Und man hat ja auch durch diese Tenniskarriere hat man ja auch schon irgendwie so eine gewisse Karriere hinter sich und auch so viele Sachen gelernt für sich selber und für sein Leben. Also ich habe richtig Bock darauf rauszufinden.
Und auch über dich, glaube ich. Ne? Ich glaube, man lernt ja auch über euch einfach ganz, ganz viel, dadurch, dass ihr relativ schnell dann mit Sicherheit auch eigenständig wart, eigenständig sein musstet, selbstständig sein musstet. Ja, das bringt mich persönlich eigentlich schon zu ziemlich einer letzten Frage an euch beide. Und zwar, jetzt habt ihr gesagt, es ist nicht alles immer super, super toll. Ist aber auch nicht alles schlecht, ne? Sondern ihr habt aus allem ja auch Erfahrungen rausgezogen. Was würdet ihr jemandem sagen, der vielleicht im Jugendalter ist, 15, 16 Jahre, merkt, ich habe da irgendwie Talent, ich habe Begeisterung, weiß aber nicht so genau, was wäre eure Message vielleicht, eure Inspiration, eure Botschaft, was würdet ihr dem Talent, dem Mädchen, dem Jungen sagen, wenn sie neben euch sitzt?
Also ich habe vor kurzem, ist noch nicht so lange her, meinem 16-jährigen Ich mal ein Video gewidmet auf Instagram, wo ich mich mit meinem 16-jährigen Ich unterhalten habe und eben ein bisschen was mitgegeben habe. Und es ist zum einen dieses, wenn du etwas in deinem Leben hast, auch schon in sehr jungen Jahren, für das du brennst, wo du merkst, das ist was, was ich jeden Tag machen möchte, wo ich eine große Begeisterung für habe, was wirklich aus dir selber herauskommt, dann nutze diese Gelegenheit, wenn sie dir auch möglich ist oder wenn sie dir möglich gemacht werden kann. Ich glaube, man darf da auch immer nicht vergessen, dass insbesondere Tennis auch einfach ein sehr privilegierter Sport ist, da sehr viele andere Faktoren eine Rolle spielen. Aber wenn du diese Möglichkeit bekommst und das hast, dann mach das, dann geh all in, dann lass dein Herz und deine Seele da in unserem Fall auf dem Platz. Und sei dir aber auch ganz sicher, dass wenn dieser Traum irgendwann endet, dass in deinem Leben nochmal was kommen wird, was an diese Stelle rückt. Das kann manchmal dauern, das kann manchmal viele Umwege heißen, das kann Zeiten brauchen, bis man sich dort wieder rausmanövriert. Aber es wird wieder was kommen, wo du dann wieder irgendwo als erwachsener Mensch oder heranwachsender Mensch sagst so, Tennis war eine richtig gute Zeit, das hat richtig viel mit mir gemacht, aber ich bin jetzt auch richtig happy mit dem, was ich machen darf.
Mhm. Schön. Cool. Antonia, jetzt musst du nachdenken.
Das wollte ich gerade sagen. Ich hab, da kann ich jetzt leider nicht mithalten. Ich finde es auch gerade, ich glaube, ich hätte jetzt auch nicht direkt was parat, also sowas in die Richtung, dass es auch noch was nach dem Tennis gibt und dass nicht Tennis alles ist, sondern dass du noch ganz viel danach kommt. Aber ich glaube, wenn ich, das wäre eher so, wenn ich jemanden betreuen würde und ich habe da auch mal eine junge Spielerin gehabt, wo ich ein bisschen trainiert habe, dass dieses Drumherum, dass du deinen Tag und deine Woche und dein Leben nicht nur auf den Sport fokussierst, dass du natürlich Training, der Schlaf, die Regeneration, alles Ernährung dazugehört. Auf jeden Fall, das braucht es auch, sonst kann man im Leistungssport nicht erfolgreich sein, aber mach mal einen Nachmittag, dann ist auch mal ein halber Tag, vielleicht mal einer in der Woche, wo man sagt, geh mit deinen Freundinnen ins Kino oder geh das Eis essen oder mach eine Fahrradtour anstelle mal der Fitnesseinheit oder wir gehen jetzt heute mal schwimmen irgendwie in einem See oder sonst was. Also einfach so diese immer raus aus dieser Box, dieser Tennisbox. Und
nimm am Leben teil.
Genau, ne? Und das hat Jule Görges zum Beispiel damals halt auch dann gemacht, dieses Team drumherum. Haben sie dann halt auch mal, wie, dass sie zum Abendessen mit dem Fahrrad gefahren sind in einer fremden Stadt, um die Stadt anders zu erleben und einfach auch mal was anderes zu machen oder ja, so ein bisschen raus aus der Box. Mhm. Ja.
Hier finde ich, ist eine ganz, ganz tolle Empfehlung für alle und auch Nicht-Tennisspieler, die Netflix-Doku über den Alcaraz.
Ja.
Das hast du vorhin ja auch schon mal angesprochen, ne? Der sich auch immer wieder gegen die Empfehlung, nicht den Willen, sondern gegen die Empfehlung seines Trainers gesagt hat, ey, ich muss jetzt mal 2-3 Tage nach Ibiza fliegen und ich muss jetzt mal der 20-Jährige, der 19-Jährige sein und das machen, was ein 20- oder 19-Jähriger macht. Und dann kannst du mich in 3-4 Tagen auch wieder durch die Mangel drehen, quasi. Das, ne? Und dann bin ich wieder da.
Das gibt's gehört
überall.
Dazu.
Bei der Doku über die Chicago Bulls, da gab es den Dennis Rodman, der völlig frei gedreht hat. Aber wenn der auf dem Platz stand, haben alle gewusst, der gibt 110%. Mhm. Und so hast du, ich glaube, das ist besteht Elisas Impuls in keinem Stückchen nach, Antonio. Ja. Da brauchst du dich nicht verstecken, weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, diese Balance zu finden, sich nicht zu sehr zu verbeißen, sondern auch am Leben teilzunehmen, aber trotzdem dieses All-In, was die Elisa gesagt hat. Also trotzdem dann, wenn ich da bin, dann gibt es eigentlich nur diese 100%.
Ja. Ja.
Und anders werde ich gar nicht rausfinden, ob das klappt, was ich mir eigentlich da vornehme.
Toni, und ich glaube, wenn Juan Carlos Ferrero diesen Job irgendwann verliert, dann wird Carlito dich anrufen und sagen, die versteht mich.
Die versteht mich, ja.
Ja, aber das ist ja auch wirklich, es ist was sowas Starkes, wenn Spieler oder auch Menschen ihre Ressourcen kennen.
Ja,
wenn du absolut weißt, was brauchst du, dass du auf dem Golfplatz gehst oder sonst was, ist es egal was, oder du mit dem Malen, dass du das kennst, ist so eine Stärke.
Ja.
Ja, und dann auch machen. Ne? Und dann auch, wenn der Trainer sagt, nein, das kannst du jetzt nicht, weil das Turnier steht an. Und er sagt, nee, glaub mir, ich muss da jetzt 3 Tage hinfliegen und dann kann ich nur gut Tennis spielen. Weil ansonsten drehe ich durch. Drehe ich durch. Und das ist.
Ist halt ein, also das ist, denke ich, auch ein ganz großer Lernprozess. Ne? Also sowas musst du erreichen, ne? Sonst.
Bei ihm aber das Erstaunliche, weil der ja noch recht jung ist.
Ja, ja, klar. Ja,
also
genau.
Dass er das in den jungen Jahren schon so hinkriegt.
Ja, ja.
Aber
ja, ja, klar, aber da ist dann auch wieder der Schritt ist ja dann relativ schnell hin dann wieder zu einer Ausrede. Ne? Also ich darf es natürlich auch nicht für mich dann so verwenden, dass ich jetzt sage, nee, ich brauche das jetzt immer. Ne? Ich muss jetzt immer erstmal vorher nach
Isar. Der weiß ganz genau, wann er auf
genau, also das ist wirklich, da muss ich mich schon sehr, sehr gut kennen, das bewusst einsetzen zu können, weil sonst wird es inflationär.
Richtig.
Und dann bin ich mehr im Urlaub, als dass ich dann habe ich eben den Fokus auf einmal nicht mehr.
Ja. Und da kriege ich fast eine Gänsehaut, wenn ich nämlich, weil das fasziniert mich so, diese Connection zwischen Ferrero, dem Manager und Alcaraz, was die da eigentlich für ein Team haben. Dass die dann auch sagen, okay, wir empfehlen dir das, aber okay, du sagst 3 Tage dahin, okay, wir lassen dich trotzdem und finden dich jetzt nicht doof, sanktionieren dich oder sonst irgendwas, sondern es ist okay, du brauchst das, mach das, wenn du danach wieder 100% gibst, dann ist gut. Und das finde ich eben so schön, weil das so andere Doku ist, die nicht so immer nur, ich mache immer alles perfekt, so Björn Borg-mäßig, der ja die Temperatur im Schlafzimmer auf 16, Grad gestellt hat und nachts über seine Schläger gelaufen ist, damit auch ja die Härte richtig stimmt, so alles so perfekt. Machen, weil ich glaube, da, wenn man sich da kennt, gibt es, glaube ich, viel, viel mehr Typen, die es eher brauchen, mal am Leben teilzunehmen und den Kopf freizukriegen dadurch.
Ja, absolut.
Und dass diese verschiedenen Role Models auch, Djokovic ja zum Beispiel auch, sehr pedantisch mit allem, dass das eben auch durch Social Media heute so wahrgenommen wird oder eben auch durch so eine Dokus und dass man als heranwachsender Spieler und Spielerin auch sagen kann, ey, beides funktioniert. Ich kann es auch mit beiden Varianten in die Weltspitze schaffen. Mhm. Das ist, glaube ich, auch einfach ein totaler Mehrwert.
Ich habe mich das nicht getraut. Ich dachte immer, es gibt, also, es wird einem ja viel vorgelebt, es gibt diesen Weg und du musst das so und so machen. Ich habe da selber schon immer so ein bisschen meinen drumherum gesagt. Ich habe gesagt, ich brauche mal weniger Turniere als zu viele. Aber ich mochte Alcaraz vorher gar nicht so. Ich war kein Fan. Nach der Doku war ich es definitiv, weil der Bursche echt mutig ist und zu sich steht, dass der das gemacht hat.
Ja, cool. Ja, total stark. Also total offene, ehrliche Worte. Ich kann echt nur sagen, an der Stelle schon mal ganz, ganz herzlichen Dank euch beiden, weil die Reise war jetzt echt, weil es was richtig... Richtig ist das Cooles und ich glaube, viele Zuhörende können jetzt das ein bisschen anders noch nachvollziehen, ne? Also wie das so ist. Natürlich gucken wir immer gerne auf die Profisportler, lassen uns da inspirieren oder sagen, das nehmen das auch gerne junge Menschen als Vorbild, aber es besteht halt nicht nur aus dem Glanz, sondern echt aus viel, viel harter Arbeit, mentaler Stärke. Und die Rückschläge gehören halt auch dazu, ne, von denen ihr auch berichtet habt.
Ja.
Ja, Johannes, kurzes mentales Feedback. Fazit.
Mentales Fazit. Ich komme ja noch zu meinen letzten Worten.
Ja.
Aber ich freue mich, dass wir mal so richtige Insights quasi von euch bekommen haben, dass man nicht immer nur meine Stimme und meine Sichtweise gehört hat, sondern vielleicht auch mal von denen, die das mitgemacht haben, auch gehört hat, okay, das Mentale ist ein Teil, das in den Trainingsplan vielleicht einfach gehört oder in so eine Trainingsstruktur irgendwie. Wie viel kann ja jeder immer noch für sich, glaube ich, selbst entscheiden. Da gibt es auch, Antonia gesagt hat, nicht das eine Modell, sondern das muss jeder dann für sich rausfinden, aber es ist genauso wichtig wie vielleicht die Kondition und die Technik zu trainieren. Und deswegen von meiner Seite ganz, ganz großes Dankeschön an euch beide, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir haben uns eine knappe Stunde vorgenommen. Wir sind deutlich drüber, aber ich glaube, dass mir persönlich kam das nicht so vor. Ich könnte noch ewig weiterreden. Ich habe sogar noch Fragen übersprungen, die ich hätte. Aber ich glaube, wir sind so
sehr schönes
ich glaube,
Bild,
da konnte... Ja. Du
könntest es einfach so wie ich machen müssen, kurz mit dem Internet rausgehen, dann hast du eine Stunde drei
stimmt,
nur.
Ja, auf dem Bildschirm. Da hast du recht. Die Antonia hat sich nämlich einfach mal zwischendrin verabschiedet.
Ja.
Genau. War das eine Satzpause?
Ja.
Das war
eine mentale Pause.
Genau.
Ich musste mich nochmal
vorbereiten. Ich kenne das vom Tennis nicht anders.
Genau.
Ja,
sehr cool.
Nein, sehr gut.
Ja.
Sehr gut.
Genau.
Ja, euch auch ganz.
Ich hätte noch
Dank.
Einen mentalen Helden übrigens. Ich habe nämlich immer Antonia, Elisa, einen mentalen Helden des Monats, den ich küre. Ist mir tatsächlich diesen Monat sehr, sehr schwer gefallen. Ich habe auch mehrere, muss ich zugeben, weil einfach so viel war. Ich habe mal auf Sinner und Alcaraz verzichtet, weil die hatten wir jetzt schon mehrfach. Ich habe mir zum einen unsere deutschen Basketballer rausgenommen.
Oh, ich wollte es gerade sagen.
Die sind nämlich nach WM-Titel jetzt auch noch den EM-Titel geholt.
Ja.
Und da, wenn ich jetzt aus wirklich diesem mentalen Aspekt wieder anspreche, nehme ich tatsächlich auch noch den Kapitän Dennis Schröder wieder, wo man sagen könnte, langweilig der Kapitän. Aber der hat nämlich im Finale gar nicht so ein geiles Spiel gemacht. Aber die letzten zwei Minuten, wenn man sich die anguckt, da sind, glaube ich, zwei Würfe, ein Pass, also drei Aktionen, nur in den letzten zwei Minuten, wo er on point da ist, wenn die Mannschaft ihn braucht. Und davor hat aber die ganze andere Mannschaft das übernommen, was er vielleicht sonst als Führungsperson übernommen hätte. Und deswegen eigentlich das ganze Team natürlich ungeschlagen dadurch, aber dann aus mentaler Sicht zu sehen, da läuft ein Spiel gar nicht so, wie ich mir das vielleicht als Kapitän vorstelle. Aber scheißegal, in den letzten zwei Minuten kann es trotzdem klappen. Und das ist ja bei so vielen Sportarten, und die spielen auf Zeit.
Ja.
Wir im Tennis spielen ja eigentlich gar nicht auf Zeit. Das heißt, da kann es eigentlich, egal wie es steht, ich kann vielleicht diesen Turn ja noch schaffen, wenn der letzte Ball nicht gespielt ist im Dart. Solange der letzte Pfeil nicht im Ziel ist, kann sich alles noch drehen. Das heißt, ich muss nur vom Kopf her irgendwie versuchen, immer wieder da zu sein und dran glauben.
Total.
Und ein bisschen langweiligerer mentaler Held, weil es schon zum 14. Mal passiert ist, aber ich finde es so abgefahren, ist Armand Duplantis mit dem 14. Weltrekord 6,30 Meter und die anderen steigen bei 6,10 Meter oder so aus. Ich glaube, nur einer, der überhaupt die 6,10 oder 6,5 geschafft hat. Also es ist so eine andere Welt, was er alleine da springt und sich trotzdem immer wieder zu dieser Leistung pusht. Bis zum Weltrekordversuch auch keinen Fehlversuch. Wo andere scheitern, geht der vom Kopf her, das so locker durchzukriegen, okay, ich steige erst bei der Höhe ein, die lasse ich aus, da lasse ich euch erstmal springen. Der ist nur noch im Zweikampf mit dem Griechen, der, ich weiß es nicht mehr, hat die 6,5 gerissen. Okay, ich überspringe schnell die 6,5, damit du 6,10 dir auflegen musst. Also es ist so verrückt, wie der das macht. Und ich hebe ihn deswegen hervor, weil das ist wieder einer, der diese Sportart auf ein neues Level hebt. Und das gibt's in jeder Sportart immer so, ich sag mal so alle 10 Jahre wahrscheinlich, kommt da einer, der hebt es auf ein anderes Level. Das war bei uns im Tennis der Roger Federer, würde ich sagen. Wäre Roger Federer nicht da gewesen, wäre wahrscheinlich Nadal und Djokovic danach nicht so krass geworden. Im Darts ist es jetzt Luke Littler, der Averages jenseits der 100 als normal auf einmal macht mit 16, 17, jetzt 18 Jahren. Und da ist es der Armand Duplantis. So.
Sehr cool, ja. Also mega, haben wir das auch noch untergebracht. Also auf jeden Fall. Und natürlich seid ihr beide heute unsere ganz persönlichen mentalen Helden. Jetzt für diese Folge. Ja.
Das wird rausgeschnitten.
Genau. Ja, ich wollte gerade sagen, neue Folge.
Ja, genau. Das war's an der Stelle mit nachgefragt und nachgedacht. Und das haben wir heute wirklich so gemacht, wie wir es auch im Titel stehen haben. Wir haben viel nachgefragt und auf schöne, tolle, neuen Gedanken gekommen. Wenn es euch gefallen hat, liebe Hörerinnen und Hörer, dann lasst gerne wieder ein Abo da, teilt den Podcast weiter. Gebt uns gerne auch ein Feedback, ob euch das gefallen hat. Dann gehen wir mal weiter auf die Suche nach neuen Podcast-Gästen, wobei das kaum zu toppen ist.
Das glaube ich kaum zu, aber vielleicht gibt es ja ein 2.0,
ja,
ne?
Genau.
Wer weiß.
Genau. Du hast ja noch ein paar Fragen, hast du gesagt.
Genau, ich hätte hier noch
was. Und dann, du hast es gerade schon mal durch den Bildschirm laufen lassen, deine letzten Worte, die mag ich dir natürlich nicht vorenthalten. Ich sage an der Stelle schon ciao, tschüss und auf Wiederhören. Und Johannes? Du hast den Anfang gemacht, also auch den Ende.
Yes. Es ist oft eine Scham, die verhindert, dass wir uns Hilfe suchen und sie annehmen. Aber überlegt euch einfach mal, wie viele Menschen hat es in deinem Leben eigentlich schon gegeben, denen es besser geht, weil es dich gibt? Und andere Menschen haben bereits deine Hilfe und deine Unterstützung angenommen. Wieso solltest du dich vielleicht nicht in deinem Bereich unterstützen lassen? Du musst nämlich nicht alles alleine schaffen.